Ich lese aus 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 17. Da schreibt Paulus: Brüder und Schwestern, wir sind richtig verwaist, wenn auch nur vorübergehend, seit wir von euch getrennt sind. Wir sind es auch nur äußerlich, nicht in unseren Herzen. Paulus schrieb dieses von Athen aus. Er konnte leider nicht nach Thessalonich zurückkehren, weil er dort von den Autoritäten und von den Juden verfolgt und verjagt wurde. Er schreibt weiter: Aber wir sehnen uns so sehr nach euch, dass wir nach einer Möglichkeit suchten, euch wiederzusehen. Wir hatten die feste Absicht, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, versuchte es mehrere Male, aber der Satan hinderte uns daran. Ihr seid doch unsere Hoffnung und unsere Freude und unser Siegeskranz, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus unser Herr kommt. Ja, gerade auch ihr seid doch unsere Ehre und unsere Freude. Soweit Paulus. Wer den Thessalonicher Brief liest, ist bestimmt berührt von dem herzlichen Verhältnis, das Paulus zu den Christen in der Gemeinde hat. Er lobt sie, er freut sich über sie, er liebt sie und er sehnt sich nach ihnen. Nun ist das eigentlich gar nicht so verwunderlich. Paulus hat sehr offene Herzen angetroffen, als er in der Synagoge an den Sabbaten das Evangelium von Jesus verkündigte. Es waren nicht die Juden, die interessiert zuhörten, wie man hätte meinen sollen, sondern diese Griechen, die Nichtjuden. Paulus schreibt im 1. Kapitel, Vers 5, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das zeigt, dass Paulus eine besondere Freiheit und Überzeugung bei der Verkündigung fühlte. Natürlich war das in erster Linie dem Wirken des Heiligen Geistes zu verdanken. Aber etwas hatte es sicher auch mit den Zuhörern zu tun. Wenn sie abweisend, feindlich oder gleichgültig gewesen wären, hätte es Paulus bestimmt schwer gefallen zu reden. Ein Verkündiger spürt gewöhnlich gleich, ob seine Zuhörerschaft offen ist und bereitwillig zuhört oder ob da Vorurteile und Ablehnung sind. Im Vers 6 bestätigt Paulus die Bereitschaft der Thessalonicher nicht nur zu hören, sondern Jesus auch anzunehmen. Es ist nicht dasselbe, ob man das Evangelium hört und die Bibel liest und die Wahrheit zur Kenntnis nimmt, oder ob man die Botschaft auch annimmt. Hören ist sicher die Voraussetzung, aber im Glauben annehmen, es für sich als verbindlich ansehen und sein ganzes Leben darauf bauen, das ist eine andere Sache. Wir können an Jesus glauben, wie wir an irgendeinen Philosophen, Politiker, Wissenschaftler oder Religionsstifter glauben. Dabei passiert noch nicht viel, weder in diesem Leben noch für das ewige Leben. Bei Jesus geht es aber um ganze Nachfolge, das heißt, seine Lehren und ihn selbst in unseren Herzen regieren zu lassen. Paulus liebte die Thessalonicher und sah sie als Geschwister, weil sie das Wort in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist aufgenommen haben. Sie haben geglaubt und ihren Wandel danach ausgerichtet. Das heißt aufnehmen. Nicht immer sind die Leute, die sich durch die Predigt des Paulus bekehrt haben, auch später ganz dem Willen Gottes gefolgt. Manche sind herrschsüchtig und machthungrig geworden oder stolz und eingebildet und haben sich über andere erhoben. Einige sind auch ziemlich locker mit den moralischen Anforderungen Jesu umgegangen und haben Unmoral getrieben und die Gebote leichtfertig übertreten. Manche sind vom Glauben abgefallen und sind wieder ihren eigenen Vorstellungen und Götzen gefolgt. Nicht so die Thessalonicher. Paulus liebte die Christen in Thessalonich und sehnte sich nach ihnen. Ein Grund dafür war, dass sie das Evangelium so bereitwillig angenommen hatten. In Vers 9 sagt er, dass selbst die Nachbarn und Mitbürger Zeugnis davon ablegen, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Ein anderer Grund war wohl auch, dass diese Christen sich weiterhin vorbildlich verhielten. Paulus schreibt ihnen in Vers 7, ihr seid ein Vorbild geworden für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Das heißt, sie lebten so, wie ein Christ leben sollte und so, dass andere sich daran ein Beispiel nehmen konnten. Bei den Thessalonichern musste Paulus nicht immer wachsam sein, um sie zu belehren, zu korrigieren, zu ermahnen und zu ermutigen. Sie waren nicht mehr abhängig von ihrem geistlichen Vater, sondern selbstständig. Andere konnten sich nach ihnen ausrichten. So etwas macht die Gemeinde stark und fruchtbar. In vielen unserer heutigen Gemeinden ist das nicht mehr so. Wir sehen vielmehr, dass die Betreuung und Pflege der einzelnen Glieder einen großen Raum in der pastoralen Arbeit einnimmt. Es ist unglaublich, wie viel Zeit ein Pastor oft für Seelsorge, für Beratung, Ermutigung und Zuwendung für einzelne Gemeindeglieder braucht. Viele sind seelisch, emotional, geistlich und körperlich schwach und krank. So bleibt den Gemeindeleitern oft kaum Zeit für evangelistische und missionarische Arbeit, für die Verkündigung des Evangeliums, da, wo es noch nicht bekannt ist. Es stimmt schon, dass der Pastor der gute Hirte seiner Gemeinde ist und für die Schwachen und Kranken sorgen soll, aber oft wird er auch ausgenutzt, überfordert und seine Kräfte werden gebunden an Leute, die eigentlich selbstständig und ein Vorbild im Glauben sein sollten. Die Thessalonicher erwarteten jedenfalls von Paulus nicht Member Care oder Pflege der Mitglieder. Sie waren selbstständig und vorbildlich. Das war natürlich eine große Freude für Paulus, der nun frei und ohne Sorge seiner missionarischen Aufgabe nachgehen konnte. Mit dieser Aufgabe war er nun nicht mehr allein, denn die Christen aus Thessalonich waren offenbar sehr evangelistisch. In Vers 8 schreibt Paulus: Von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Ich weiß nicht, ob die Thessalonicher viel dazu beigetragen haben, dass ihr Zeugnis so weit bekannt wurde. Vielleicht haben sie sich eingesetzt, sind gereist, haben gepredigt und haben sich viel Mühe gemacht. Vielleicht aber auch nicht. Sie haben einfach als treue Nachfolger Jesu gelebt. Das war so anders, so ungewöhnlich, so attraktiv, dass es Aufsehen erregte. Ich gebe zu, dass es heute wenigstens in den europäischen Ländern sehr schwierig ist, mit entschiedener Nachfolge Jesu Aufsehen zu erregen. Das Christentum ist nicht etwas so Neues, jedenfalls glauben viele das. Außerdem ist man tolerant und respektiert den Glauben und den Lebensstil eines jeden Bürgers. Man ist gleichgültig geworden gegenüber Gott, der Bibel und dem Evangelium. Wer Jesus folgt und es bekennt, findet meist nur Spott und Verachtung. Und doch ist gerade in solch einer Situation authentisches, echtes, entschiedenes Christenleben gefordert und vielleicht die einzig effektive Methode, um andere zu gewinnen. Wenn wir das alles so lesen, dann können wir schon verstehen, warum Paulus die Thessalonicher liebt, weshalb er sich über sie freut und sich nach ihnen sehnt. Da war viel Gutes und Positives in dieser jungen Gemeinde. Aber Paulus setzt noch einen drauf und sagt in Kapitel 2, Vers 19: Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Na, das sind ziemlich starke Worte. Geht Paulus hier nicht zu weit in der Verherrlichung von Menschen? Gibt er nicht Menschen Attribute, die eigentlich Gott und Jesus gehören? Wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz? Fragt Paulus. Und die Antwort sollte eigentlich sein: Jesus. Doch er sagt es zu Menschen: Ihr seid unsere Ehre und unsere Freude, wenn er kommt. Ich sehe eigentlich nicht, dass Paulus hier Jesus etwas von seiner Hoheit abnehmen will. Im Gegenteil, er will Jesus etwas schenken, und zwar die Frucht seiner Arbeit, den Ruhmeskranz, die Ehre, die Paulus sonst bekommen hätte. Es gibt, glaube ich, für einen Verkündiger und wohl auch für jeden wahren Christen keine größere Freude, als andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Diese Menschen sind zunächst ein Lohn für alle Mühe. Paulus hat viel gelitten um des Evangeliums willen. Noch kurz bevor er nach Thessalonich kam, war er geprügelt und ins Gefängnis gesteckt worden. Es war für ihn nicht leicht, nun wieder weiter mit Liebe auf andere Menschen zuzugehen und ihnen zu zeigen, wie sie gerettet werden könnten. Doch er hat es gewagt, und deshalb war seine Freude doppelt groß, weil er erstens hier nicht verfolgt und verspottet wurde und zweitens, weil seine Zuhörer so offen, gläubig und liebevoll seine Botschaft annahmen. Das hat den Paulus sicher unheimlich getröstet, ermutigt und erfreut. Nun sind die Thessalonicher seine Freude geworden und seine Hoffnung, dass es nicht vergebens ist, das Evangelium zu predigen. Ihr Glaube hat ihm wieder Ehre und Ruhm verschafft, und so möchte er mit den Christen vor Jesus treten. Er möchte Jesus unbedingt teilhaben lassen an seinen Erfolgen. Die positiven Reaktionen der Thessalonicher haben bei Paulus bewirkt, dass er sich nun umso mehr auf die baldige Wiederkunft Jesu freut. Er kann es schon fast nicht mehr erwarten. Die Erfahrung mit den Thessalonichern hat seinem gesamten Dienst einen großen Auftrieb gegeben. Nun frage ich mich noch, was dieser Brief des Paulus wohl bei den Thessalonichern bewirkt hat. Was haben sie gefühlt, wenn ihnen ihr geistlicher Vater so viele anerkennende, schöne Worte macht? Was bedeutete das für die junge Gemeinde? Zunächst einmal merken die jungen Christen, dass jemand ihren guten Willen, ihre Bemühungen und auch ihre Verfolgung und Schwierigkeiten wahrnimmt. Menschen wollen wahrgenommen werden, mit ihren Problemen, mit ihren Mühen und Verdiensten. Sie wollen erzählen, was sie geleistet und erlebt haben. Wenn keiner das sieht und keiner zuhört, dann verlieren sie leicht den Mut und das Interesse. Durch die Worte Pauli merken die Christen in Thessalonich, dass sie beobachtet werden, dass sie ernst genommen werden und dass ihre Taten und Bemühungen um einen guten Wandel geschätzt werden. Das hat sie sicher ermutigt, weiterzumachen. Durch die anerkennenden Worte des Paulus haben die Thessalonicher gemerkt, dass sie auf dem richtigen Weg sind. So hatte sich der Apostel das Leben eines Christen vorgestellt. So wollte Gott es haben. Sie hatten also verstanden. Sie brauchten keine Korrektur, keine Kritik, keine Ermahnung. Wenn man merkt, dass man anerkannt wird, dann bekommt man richtig Freude, so ein ernstes, konsequentes Christenleben zu führen. Dann nimmt man auch Verfolgung und Feindschaft in Kauf und lässt sich nicht beirren. Ansporn. Das Lob und die Bestätigung des Paulus haben wahrscheinlich auch bewirkt, dass sich die Thessalonicher noch mehr bemühten, es alles richtig zu machen. Anerkennung führt meist zu noch mehr Einsatz und Hingabe. Davon gehen jedenfalls viele Pädagogen und Psychologen aus. Deshalb lehnen sie Strafen und disziplinarische Maßnahmen ab und fordern mehr Lob. Sicherlich kann man mit Lob und Anerkennung sehr viel erreichen, aber nicht unbedingt, nicht immer und nicht alles. Manch einer wird durch zu viel Lob abgestumpft. Es bedeutet ihm nichts mehr. Es motiviert ihn bald nicht mehr. Oder er wird skeptisch und fühlt sich manipuliert. Andere sind vielleicht nur noch zu einer Aufgabe oder Pflicht zu bewegen, wenn sie genug, viel und reichlich Lob und Anerkennung dafür bekommen. In diesem Fall war das Lob und die Freude des Apostels über die guten Fortschritte der Thessalonicher echt, spontan und nicht berechnend. Darum hatten sie noch eine große Wirkung. Die Aufzählung der Tugenden der Thessalonicher bewirkten wohl auch ein sehr positives und freundschaftliches Verhältnis zu Paulus. Einer, der kritisiert, fordert, schimpft, wird kaum auf freundliche Reaktionen hoffen können. Wie man in den Wald hineinruft, so tönt es heraus, sagt ein Sprichwort. Ein liebevolles Verhältnis zum Leiter ist aber wichtig, wenn man etwas lernen will. Ich weiß nicht so genau, wie es mit Lob und Anerkennung in den meisten Gemeinden steht. Auf der einen Seite werden wir von Pädagogen und Psychologen belehrt, unseren Kindern und Mitmenschen viel Beachtung und Wertschätzung zu zeigen. Es ist wohl nie so viel gelobt worden wie in der letzten Generation. Auf der anderen Seite beobachten wir aber immer noch viel Unzufriedenheit und Kritik im Umgang miteinander. Wir nehmen eher die Schwächen und Fehler des anderen wahr als seine positiven Seiten. Und selbst wenn wir Korrektur, Ermahnung und Zurechtweisung brauchen, so sind wir doch alle sehr froh, wenn jemand auch unsere Bemühungen und Erfolge sieht und anerkennt. Im Falle der Thessalonicher haben die lobenden und ermutigenden Worte des Paulus sicher eine große pädagogische Bedeutung gehabt. Sie haben bewirkt, dass die Christen hier und anderswo auf der Welt freudig und dankbar vom Glauben und von Jesus weitererzählen konnten. Rechnen wir damit, dass Gott auch unsere Vorzüge, Stärken und Bemühungen sieht und belohnt. Wir beten. Herr, wir danken dir für alle Geschwister, die uns verstehen, unsere Mühe und Vorzüge sehen und uns ermutigen. Andererseits wollen wir davon aber nicht unseren Dienst für dich abhängig machen, sondern auf dich und deine Bestätigung schauen. Amen.